Ja, ich freue mich, dass wir jetzt einfach ein bisschen eintauchen in dein Leben und dürfen entdecken, was Gott für eine Geschichte geschrieben hat. Gerade für die, die Uni-Okay nicht kennen, wenn wir euch gerade im ersten Teil ein bisschen mit reinnehmen, okay, was bedeutet es, Leidenschaft von Uni-Okay? Und du wirst uns ein bisschen erzählen, was sind Stationen für dich gewesen. Wir werden auch entdecken, was hat Gott für eine Rolle gespielt. In einem zweiten Teil ein bisschen anschauen, was sind da für Momente von der Krise da gewesen, Momente von der Verletzung, von der Enttäuschung, wie Gott hat dem gewirkt. Und am Schluss der Hinblick auch ja, aufs Ende von deiner Geschichte oder auf deine Uni-Okay-Karriere und was ist in dem Sinne auch ja, entscheidend passiert. Nimm es doch ein bisschen mit rein, oder ich habe ein Bild von dir. Einfach, dass du immer wisst, so Leute, die auch gross rauskommen, die finden immer sehr klein an. Und vermutlich hast du deine Karriere ähnlich gestartet wie bei den meisten von uns, mit irgendeiner Strassen-Uni-Okay oder ziemlich basic. Ich meine, ein Bild von dir und glaub, deinem Bruder. Erzähl uns einfach ein bisschen kurz von der Anfang. Ich glaube, du bist da hinten im Goal, würde auch Sinn machen, oder?
Ich bin tatsächlich der Spieler. Ja, aber es ist, wie du sagst, also für irgendwann ein bisschen weiter oben können Uni-Okay spielen, du hast vorhin die Zahlen gezeigt, mit dem immer ein Coach mal gesagt, du musst über 10'000 Trainingsstunden haben für irgendetwas, um wirklich gut zu sein, ob jetzt ein Instrument oder Sport ist. Und ich habe eben, als vorhin gesagt, ich habe 22 Jahre am Schluss gespielt, also unzähliges auch geopfert für das, an Zeit und Wochenende und Ferien und keine Ahnung was alles. Aber es hat mal so gestartet, also, nein, oder nochmal vorher, wie du gesagt hast, im Strassen-Uni-Okay, bei uns im also Strassen-Uni-Okay, wie sagen wir, so, wir haben Inline-Schuhe angelegt, sind raus und haben so zu vierten Höhe ein bisschen einfach geknebelt auf dem Betonplatz bei uns in der Siedlung. Und dann hat mein Bruder, ich habe immer mit ihm Uni-Okay gespielt, bis auch in die Nazi A und in die Nationalmannschaft rauf. Hat dann als erstes, weil er der älter ist, dürfen entscheiden, welchen Sport er machen möchte. Es hat zum Glück nur einen Verein gegeben. Also für meine Eltern zum Glück, er wollte Fußball spielen. Sie haben gesagt, er kommt nicht in Frage, bei uns im Dorf gibt es nur Uni-Okay, du machst Uni-Okay. Und ich als kleiner Bruder habe es halt ihm einfach nachgemacht. Und dann ein Jahr später, glaube ich, als ich etwa 7 oder 8 geworden bin, habe ich dann auch in den Verein dürfen. Aber eben am Anfang so. Mein Bruder war von Anfang an ein super Talent, ich weniger, einmal auf dieser Position. Und irgendwie nach 3 Jahren, so, als er mich mal ja, vor einem Sofa ein bisschen challenged hat und gesagt hat, sitz her, kleine Brüder, sitz her, ich schieße jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, das macht eigentlich noch Spass, so abwehren, und habe das im Verein mal probiert und gemerkt, das ist irgendwie noch, das ist vielleicht meins.
Und dann ist es recht schnell aufwärts gegangen? Mhm. Oder was hat dich dazu geführt, zu sagen, ich setze voll auf den Sport?
Ja, am Schluss ist es eben, mein Bruder war wirklich so ein bisschen Wegbegleiter oder Bereiter in Filmen. Er hat mit so 14 ist so, dass man in eine Regionalauswahl gehen kann. Also der Coach muss einem anmelden, dann hast du so einen Selektionstag, wo du gegen hunderte andere gehst oder trainieren, wirst bewertet und dann entweder schaffst du es in eine Regionalauswahl, also wie so eine Regionalnationalmannschaft oder nicht. Er hat das gemacht, also habe ich es auch wählen und habe es ein Jahr später auch geschafft. Das war mit 14, die sogenannte U17-Auswahl. Und dann hat bei mir so der Hunger voll angefangen. Also dann fängst du plötzlich an, so, es ist nicht mehr nur ein Hobby, sondern offensichtlich hat man vielleicht auch ein Talent. Oder ist, was wird überhaupt gegen oben möglich? Man fängt sich anfangen, Ziel setzen auch plötzlich. Und kann man dann etwa 2-3 Jahre später, mit 15, glaube, bin ich an einer U19 WM als Zuschauer in Bern, wo die damals war, und hat die Schweizer, also Junioren-Nationalmannschaft gesehen, reinlaufen gegen Finnland, viele Leute, Schweizer Nationalhymne, und ich dachte, wow, das ist das Größte, das wollte ich unbedingt. Also, dort ist so das erste Mal, dass ich mir ein grosses Ziel gesetzt habe und gesagt, ich wollte eine U19 WM spielen.
Was bist du nachher für einen Schritt gegangen, dass das möglich geworden ist?
Ja, ich habe, also wie gesagt, ich habe fast alles dem untergeordnet. Ich habe nicht recht gewusst, was ich möchte. Also, ich bin immer gerne in die Schule, darum war wie auch klar, ja, das Gymi würde Sinn machen. Dann hat es im Aargau eben gerade in Aarau ein Sportgymi aufgemacht. Mein Bruder hat das dann gemacht und ich ein Jahr später auch. Ja, also ich habe in dem Sinne das Gymi gemacht, aber vor allem, dass ich, ja, dass ich halt Zeit habe, wirklich zum weiterhin trainieren. Auch später, als es darum ging, was jetzt nach dem Gymi, habe ich gewusst, wenn du studierst, hast du Zeit zum Uni-Okay spielen, also studiere ich. Ich habe schon noch etwas gesucht, das mir ein bisschen Spass macht, aber es war schon der Hauptgrund. Ja, und darum, ich habe dort viel untergeordnet und in meinem Kopf bin ich immer hauptsächlich Uni-Okay-Spieler und habe nebenbei ein bisschen Ausbildung gemacht und gearbeitet und so.
Yes, und ich glaube, da haben wir wie das Bild, wie sich das nachher erfüllt hat. Hast du es richtig eingeordnet?
Ja, das ist jetzt genau die U19-WM in Deutschland. 2011 war das. Das ist wirklich so, ja, eben, dort hast du irgendwie zu dem Zeitpunkt für 4 Jahre so darauf hergeschafft und allein die Selektion ist dir wichtig gewesen, dass dann auf der Goalie-Position auch spielen ist dir wichtig gewesen. Beides ist so eingetroffen und das grösste Ziel war, eine Medaille heimzubringen. Genau, und es ist dann wirklich so gekommen, wir haben die Bronzemedaille gewonnen. Am Samstag, am Sonntag mit dem Car heimgefahren und am Montag bin ich deutsche Maturprüfung geschrieben.
Und wie hat sich das angefühlt, 15-jährige Jonas?
Nein.
Die habe ich auch gemacht. Was hast du für eine Note gehabt?
Nein. Die ist ein Bier, ist knapp durch.
Nein, natürlich, der 15-jährige Jonas sagt, das möchte ich auch spielen, dann hat er es geschafft. Wie hat sich das angefühlt, auf dem Feld dort stehen, reinzulaufen?
Ja, also mega stolz, gleichzeitig aber auch Druck. Also es ist einerseits, ich habe es immer geliebt, auch heute noch, wenn irgendwo die Schweizer Nationalhymne läuft oder das Sportevent, ich finde das einfach etwas Schönes. Also auch vom Inhalt, wenn du Christ bist, musst du es eh fast als Gebet noch anschauen. Ich finde das etwas mega Schönes. Und ich habe immer gedacht, dass das Gefühl, für die Schweiz dürfen zu repräsentieren in deinem grossen Hobby, das hat mich immer mega mit Stolz erfüllt. Aber gleichzeitig bist du halt an diesem Turnier und weißt auch, wenn du jetzt die nächsten 7 Tage nicht performst, hast du 4 Tage für nichts geschafft, wenn du keine Medaille heimnimmst. Darum der Druck ist schon auch gross gewesen.
Wir schauen nachher noch, wie sich das weiterentwickelt hat, mit Druck oder mit Leidenschaft. Neben der Nazi muss man in einem Club spielen. Erzähl uns kurz, wie es weitergegangen ist mit GC.
Ja, ich bin über Umwegen, zuerst Lokrinach damals noch. Das war so ein bisschen ein Lift-Team wie Basel. bin ich irgendwann nach der U19-WM bin ich mit meinem Bruder zusammen zu GC gewechselt. Das war so das Top-4-Team damals. Genau.
Ist dein Bruder, oder?
Nein, immer noch nicht. Ein guter Verteidiger sonst. Aber ja, das war 2011, 2012. Da bin ich als 19-Jähriger, eigentlich sehr jung, immer noch da zu dem besseren Team gekommen. Hatte dann auch das Glück gehabt, mein Bruder einerseits hat auch so sich etablieren, dass er gerade der Stammspieler wird. Ich auch auf der Goalie-Position. Hatte damalig dritte Nationalmannschaftsgoalie in diesem Team auf die Bank gesetzt nach 3 Monaten und hat dann Vizemeister geworden. Also es ist wie so voll vom immer mehr Leistungssport da wirklich so in Spitzensport hineingeht. Kurz darauf in die Nationalmannschaft gekommen und so hat so die Nazi-A-Zeit von 2011 bis 2015 so richtig angefangen.
Also ziemlich viel Erfolg dürfen erleben. Wir haben noch ein Video für euch vorbereitet, das zwar von der zweiten Phase der Karriere ist, aber einfach, dass ihr ein bisschen seht, wie der Jonas auch leidenschaftlich sein und werden kann. Genau, es ist ein Penalty im GÖPF-Halbfinale.
Ihr kennt die Geschichte nicht.
Genau, wir schauen noch mal her, wie du den abgeräumt hast. Es war übrigens kein Foul. Also, erzähl ganz kurz die Geschichte.
Also, das war später in der Karriere, GÖP-Halbfinale. Und ich wusste, wenn wir das Spiel gewinnen, geht ein Traum von mir in Erfüllung. Wir haben ein grosses Spiel in Bern um den GÖP-Titel, 3.500 Leute. Ich wollte unbedingt gewinnen. Schwierige Gegner und ich als Goalie wusste, wenn Reichenberg Winterthur kommt, die hat einen Spieler, der hat so einen Penalty-Move, wo er so eben den Ball so, ihr habt es gesehen, so in die Schaufel nimmt, hast du eigentlich als Goalie keine Chance. Also habe ich mich die 3-4 Tage vorher intensiv mit dem auseinandergesetzt und überlegt, wenn es ein Penalty kommt, was muss ich wie machen vom Timing, das und so. Und das Spiel, das jetzt ein besonderer, darum bin ich so eskaliert vielleicht auch. Nach 10 Minuten ist das Spiel ist so, wir haben noch nicht wirklich gut gespielt, die Stimmung in der Halle ist noch nicht so gekippt. Ich habe immer gerne die Fans ein bisschen abgeholt. Und nachher hat es den Penalty gegeben, wir waren 1-0 in Führung. Und ich habe gewusst, wenn du den jetzt hast, kann das Spiel komplett kippen. Ich habe gewusst, was er macht und mein Plan ist perfekt aufgegangen. Plus, ich habe gewusst, das ist jetzt so ein wichtiger Moment im Spiel, dass also die Stimmung in der Halle nachher ist komplett eskaliert. Wir haben ab dem Spiel voll im Griff gehabt, am Schluss 8-1 gewonnen. Und es war, glaube ich, das beste Spiel von meinem Leben. Nach dem Penalty, ganz besonders.
Was hat dich fasziniert am Unihockey oder auch am Goalie sein?
Also Unihockey finde ich generell vor Kultur wirklich etwas mega Schönes. Es ist ein mega familiärer Sport, also egal in welchem Verein. Es geht wie noch so um den authentischen Sport. Halt vielleicht, weil es noch nicht so professionell ist und noch nicht so viel Geld drin ist, ist es halt wirklich, du machst es gerade mit dem riesigen Aufwand, vor allem, also vielleicht schon ein bisschen Verlob und Anerkennung, aber schon halt, es ist ein Teamsport, du willst zusammen etwas reissen und bewegen. Und gleichzeitig, jetzt widerspreche ich mir, ich finde das Goalie-Sein darum so schön, weil es der Einzelsportler im Team ist. Das heisst, du hast ein bisschen andere, schon eine Kleidung, du bist der Spielverderber. Und du hast auch viel mehr Druck, also du musst, du kannst eigentlich nur verlieren. Du bist sehr viel schneller, in dem Sinne, ein Arschloch wie der Held. Und das musst du wie in jedem Training und jedem Spiel können handeln und dankbar annehmen.
Welche Herausforderungen oder welche Schwierigkeiten bringt es auch mit sich, wenn man das spitzensportmässig machen möchte?
Also Druck habe ich schon gesagt. Also eben, du musst wenn du Spitzensport auf diesem Level machst, musst du wirklich einfach extrem viel auch, also opfern klingt viel zu negativ, du machst es ja gerne, aber du opferst wirklich viel. Also eben, du hast genau eine Ferienzeit im Sommer, du darfst nicht Ski fahren und so weiter und so fort. Oder gehst halt nicht, weil du es ernst meinst, willst dich nicht verletzen. Du hast dann mega viel Unterort, das ist das bessere Wort. Und sonst, eben, also ich finde schon, Mentaldruck oder so, wie die Woche immer ausgesehen hat, das habe ich dann später auch gemerkt, ist schwierig geworden, weil du hast so viele Peaks von diesen Spielen, wo du immer den Druck aufbauen musst, dann bewusst wieder fallen lassen, so Montag, Dienstag, Mittwoch, für nachher ab Mittwoch den Druck wieder mega die Spannung aufbringen, für das am Spiel wieder parat bist und das halt, ja, sicher zweimal pro Woche ist in der Regel Spiel, Samstag, Sonntag. Und dann, wenn alle frei haben, bist du halt mit der Nationalmannschaft noch 3-4 Tage irgendwo her trainieren.
Trotz allem, neben viel Aufopferung oder Hingabe, auch eine Leidenschaft zu Gott, die in deinem Leben da war. Aber auch die Schwierigkeit, oder Samstag, Sonntag viel unterwegs. Nimm uns ein bisschen kurz mit rein, deine Leidenschaft mit Gott, was sind dort Stationen, aber dann auch so die Herausforderung, die du erlebt hast mit dem Spitzensport.
Also ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Das heisst, ich habe wie von klein auf immer Kontakt mit Jesus oder Kontakt mit meinen Eltern. Haben wir das nachgelegt und mich mitgenommen. Durch das auch viele in der Kirche, in der Jungschi gsi, viele Adonia-Lager, das überrascht vielleicht den einen oder anderen. Ich habe mir Camps mega gerne gehabt. Und das war für mich in dem Sinne normal gewesen, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Habe aber schon auch gerade so in den Teenager-Jahren manchmal ein Schwierigkeiten bekommen. Einerseits sind wir damals in einer etwas konservativeren Kirche gewesen, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht als Teenager ist immer das Gefühl, dass sich in dieser Phase so ein bisschen anfühlt, dass also das darfst du nicht und das darfst du nicht und das ist ein bisschen Stier und so. Und mit dem hatte ich manchmal ein bisschen Mühe gehabt, sodass dann meine Beziehung zu Gott sehr stark so um Prüfungen herum stattgefunden hat, oder so, hilf mir und überhaupt. Aber so eine lebendige Beziehung ist dann wie, habe ich das Gefühl, rückwirkend nicht mega gewesen, oder habe ich später dann ganz anders dürfen anfangen erleben. Und was sicher auch ein bisschen die Schwierigkeit ist, gerade in dieser Phase, das mit dem Uni-Okay ist eben viel intensiver geworden, hast viel Zeit geopfert. Und für das ist das Verständnis von Kirche oder auch Kollegen teilweise nicht mega gross gewesen, weil halt eben am Sonntag plötzlich nicht mehr Kirche kannst kommen oder nicht mehr Zeit hast, um dort oder dort mithelfen. Und dort hat es dann wie auch manchmal ein bisschen Widerstand gegeben.
Was würdest du Leuten raten, die mega aktiv sind, mit einer zweiten Leidenschaft auch, die aktiv Sport machen und merken, dass das kommt immer wieder auch in gewisse Konkurrenz? Was würdest du Leuten raten, jetzt rückblickend auch?
Also ich habe es für mich immer so erlebt, ich glaube, als Christ Gemeinschaft haben, sei das in einer Small Group, in der Familie und ganz fest auch in der Gemeinde, glaube ich, ist extrem wichtig und relevant, weil es einfach so viel Rückendeckung gibt und man kann ja Kraft tanken, gerade in schwierigeren Phasen, die dann später noch kommen. Ich glaube, dass man sich dort wie so Leute sucht, die mit einem Glauben drinstehen, für wiederum Kraft zu haben oder die Energie zu haben, das Einflussgebiet, das man hat, sei das Sport oder keine Ahnung, auch Beruf oder auch effektiv in der Kirche zum Mitschaffen, dass man das gut machen kann.
Und das würdest so Leute raten wie mir, wo manchmal auch so Sportler ein schlechtes Gewissen machen und sagen, hey, es wäre schön, wenn man dich mehr sehen in der Kirche. Wie kann man auch gerade Leute in ihrer Leidenschaft gut begleiten und trotzdem ihre Gottesbeziehung prägen?
Also erstens, ich verstehe schon auch die Gedanken, wenn man das so ein bisschen hat, die sind ja nie mehr da. Ich verstehe das auch bei meiner Verwandtschaft, die das manchmal das Gefühl hatte oder heute noch hatte. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich habe mal eine Predigt gehört, die mich mega beeinflusst hat seither, wo ein amerikanischer Prediger gesagt hat, hey, als Chile, es gibt Leute, die haben das Talent da, etwas zu machen. Ich bin jetzt wirklich nicht der beste Sänger oder Gitarrist. Aber wenn die Chile es als Gemeinschaft schafft, jeden in seinem Talent gross zu machen, und das heisst auch Leute rauszusenden, das machen wir ja zum Beispiel seit Jahren logisch mit dem Missionsauftrag, dort ist es für uns mega normal. Aber wenn einer sagt, hey, ich bin Sportler und ich kann in meinem Team mega Einfluss nehmen für Gott, dann haben wir immer so das Gefühl, aber du bist nicht in der Kirche. Und dass wir dort wie so ein Verständnis bekommen, hey, Leute aus unserer Kirche in die Politik oder in Sport oder in Journalismus oder irgendwas reinzubringen, das darf und muss mega das Ziel sein von der Kirche und die Leute dann auch zu stärken und zu supporten, glaube ich, ist einer von unseren Aufträgen.
Danke für das Statement. Eine Aussage von dir, die mir schon früh begegnet ist, ist «My game, his glory». Also mein Spiel, aber Gottes Ehre. Nimm uns ein bisschen mit rein in das Statement oder auch die Geschichte, die du verbindest, vielleicht auch gerade die Leidensgeschichte mit. Was ist dir vielleicht am Anfang von der Karriere nicht so gelungen? Oder wo hast du auch so einen Learning-Prozess durchgemacht?
Also ich habe es vorhin gesagt, mit dem Erfolg, der im Teenager-Alter gekommen ist, in Kombination mit, ich hatte zwar eine Beziehung mit Jesus, aber ich glaube, so meine Identität hart verankert war. Rückwirkend, glaube ich, weniger. Das hat wie so ein bisschen dazu geführt, dass ich Sport ganz fest auch für mich gemacht habe. Also der Erfolg, der mitgekommen ist, oder die Anerkennung, die halt bekommen ist, da habe ich mich sehr stark davon genährt. Und das hat auch zu ungesunden Sachen geführt. Also der Druck, den ich immer gemacht habe, in gewissen Aspekten, vielleicht eine gewisse Arroganz vielleicht sogar entwickelt in dieser Phase. Ich habe zwar mir immer gesagt, ich mache es für Jesus oder so, wie früher die Fußballer, wenn sie dann im WM-Final sind und gewonnen haben, ziehen sie das Liebli ab und steht, Jesus liebt dich drauf, aber hast vorher nie etwas davon gesehen oder gespürt. Und das war so mein Mindset gewesen, bis ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich ist es mega oberflächlich, weil ich will eigentlich nur gewinnen und den Titel und dann, wenn das stand kommt, dann gebe ich Gott noch ein bisschen Ehre. Und ich habe, als ich glaube 18 war, habe ich mich taufen lassen, in einem Camp von der Kirche aus, sehr spontan. Und das hat in meinem Leben eigentlich alles verändert. Also auch das, was ich vorher gesagt habe, mit Gesetz, weil ich plötzlich gemerkt habe, durch die Liebe, die ich von Gott spüre, will ich Jesus ähnlicher werden, ich muss nicht mehr anderen von Jesus erzählen, sondern ich will einfach, dass Leute ihn kennenlernen in jedem Aspekt von meinem Leben und habe mega lernen, hey, das Talent, das ich bekommen habe für den Sport, dass ich dort auch für Menschen da sein kann, nicht für Titel, sondern für den Menschen, für den Mitspieler, für den Schiedsrichter, für den, der mir Böses ruft aus dem Publikum, egal wer, und dort wirklich mit Daten statt mit Wort oder manchmal auch mit Wort, aber einen Unterschied zu machen, das ist wie mein grosses Ziel geworden, oder habe ich als meine Berufung angefangen gesehen, und dort ist dann so ein bisschen auch der Slogan hergekommen für mich, hey, es ist zwar mein Sport und ich investiere viel Zeit, aber ich kann es nur machen wegen Gott und ich will es für Gott machen.
Das ist sehr auf Probe gestellt worden, an verschiedenen Punkten von deiner Karriere, gerade in der ersten Phase. Nimm uns ein bisschen mit auch die Leidensgeschichte rein, die du mit GC erlebt hast, auch deine Familie erlebt hat.
Ja, also ich, bis etwa so 2015, das wäre mit 23, bin ich dann gewesen, ist eigentlich immer alles wirklich bergauf gegangen. Bist in die Nationalmannschaft gekommen, hast dürfen dort trainieren, hast zwar noch keine WM gespielt, aber bist viel dabei gewesen, hast zu den besten Goalies in der Schweiz oder auf der Welt schon gehört. Mein Bruder auch, Nationalmannschaftsverteidiger geworden. Dann hat sich meine ganze Familie mega angefangen zu investieren. Also mein Vater ist Teammanager geworden. Wir haben als Familie nach jedem Spiel fürs Team gekocht. Und so, wirklich so, wir haben eigentlich GC oder das Team mega, mega fest angefangen zu prägen. Und ich habe vorher mal erwähnt, als ich zu GC gekommen bin, habe ich der damalige erste Goalie, dritte Nazi-Goalie, auf die Bank versetzt. Der hat dann sofort den Rücktritt bekannt gegeben, hat das gar nicht gut annehmen und ist Sportchef bei GC geworden. Das habe ich dann 3 Jahre immer zu spüren bekommen. In jeder neuen Vertragsverhandlung war das irgendwie ein bisschen giftig gewesen. Und jetzt hast du immer gemerkt, ich habe früher so gemacht. Okay. Also mega viel so Druck, der aufgebaut worden ist. Und es ist dann drin gegipfelt, dass wir im Frühling 2015 als ganze Familie eigentlich bei GC rausgeschmissen worden sind, weil sie den ersten Nazi-Goalie, also es fast keinen Unterschied gegeben, der von Schweden zurück in die Schweiz hat wollen. Dann haben sie den, ohne mit mir zu reden, wollen verpflichten, haben das Spiel hinten durchgemacht. Und am Schluss, wo wir haben ein klärendes Gespräch gesucht, haben uns Sportchefpräsident und so ins Gesicht gesagt, dass der uns wichtiger ist als eure ganze Familie. Und das war dann extrem krass gewesen, weil für uns alle eigentlich so ein mega zentraler Aspekt im Leben und für mich halt wirklich so ganz viel völlig in sich zusammengebrochen ist. Alle Teamkollegen, die das Gefühl hatten, mit denen bist du eng, haben das einfach so stehen lassen, weil sie vielleicht sogar noch einen Vorteil in dem gesehen haben. Und niemand hat sich für dich eingesetzt. Mein Bruder hat durch das Karriere beendet. Und ich hatte keinen Verein mehr. Also zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen Vereine den Vertrag mit den Spielern schon unterschrieben haben, bin ich plötzlich auf der Straße gestanden als zweitbester Goalie in der Schweiz. Und jeder hat mich gerne gehabt, hat aber nicht das gleiche Dreckspiel mit ihren Goalies machen. Und das war schon sehr herausfordernd.
Das ist die eine Geschichte. Vielleicht bevor wir dazu kommen, du auch positiv mit dem umgehen. Erzähl uns noch die andere schmerzhafte Geschichte, wo du auch auf die Bank gesetzt worden bist. In einem sehr wichtigen Spiel für dich eigentlich.
Ja das war etwa ein Jahr vorher noch. Ich habe vorher gesagt, mein Traum war immer die grossen Spiele. Und ich bin, wir haben es dann beim GC auch geschafft, in Cup-Finale zu kommen. Wie gesagt, das ist in Bern, 3.500 Zuschauer, das Fernsehen ist dort. Und dann haben sie sogar im Vorfeld noch einen Beitrag gemacht. Jonas, der junge Goalie, gegen den Gegner, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat. Der alte Goalie ist jetzt die Wachablösung. Alles um das herum aufzubauen. Und nachher hat mir mein Coach völlig überraschend zwei Tage vorher gesagt, du spielst dann nicht. Wir haben das Gefühl, der andere könnte es besser machen. Und dann ist wirklich meine ganze Verwandtschaft sitzt dort, also sitzt in diesem Stadion, Nationalmannschaftstrainer, die ganze Uni-Hockey-Szene und niemand weiß und versteht, wieso du nicht spielst. Und das Frustrierende war noch, dass dann mein Konkurrent, also mein Teamkollege, das beste Spiel von seinem Leben gemacht hat, Best Player geworden ist. Wir haben den Cup-Sieg gewonnen und das ist eigentlich bis heute mein grösster Erfolg auf dem Papier, weil ich bin dann auch Cup-Sieger gewesen als Teil des Teams, aber ich habe mich keine Sekunde können authentisch freuen. Ich bin nur frustriert und bitter gewesen und habe nachher oder durch das auch die Freude am Uni-Hockey komplett verloren, wo ich mega auch gemerkt habe, das Fundament, das ich im Moment habe, eben, dass es vielleicht doch noch sehr viel um mich und um den Erfolg geht, ist völlig in sich zusammengebrochen und ja, das ist wie so eine Phase von 6 bis 9 Monaten gekommen, wo ich wirklich keine Freude mehr hatte am Uni-Hockey. Sinn hinterfragt habe von allem und wirklich eine dunklere Zeit war. Ja.
Wie ist Gott reingekommen, in den Zerbruch oder in den Frust hinein?
Das ist am Schluss nachher so ein bisschen das Love Your Neighbor-Ding geworden. Ich habe mega lernen, also erstens selber meine Identität kennenlernen, wo ich einfach merken konnte, hey, Jesus liebt mich. Das ist das Einzige, was zählt. Und dass, wenn er mich dort haben will, dann geht es auch nicht darum, wie viele Titel ich in die Karriere gesammelt habe, sondern wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich als sein Botschafter in dieser Szene unterwegs war. Und eigentlich gerade weil es so, vielleicht so ein krasser Tiefpunkt war, habe ich durch das auch mega lernen, authentisch ehrliche Freude zu haben, für im Kleinen treu sein, auch für Gott. Und das hat mega viele kleine, schöne Momente gegeben, plötzlich mit Teamkollegen, wo ich irgendwie brüllend irgendwo per Zufall entdeckt habe und mega lange über Gott reden konnte und ihnen auch Hoffnung schenken durfte, aber wo wie aus dem Nichts plötzlich wie so eigentlich Erfolg im Geistlichen passiert ist. Und dann bin ich wie einfach treu dort dran geblieben und dank dem ist dann die Freude auch wieder gekommen. Und also die Freude am Uni-Okay und auch wieder ein bisschen zielorientiert. Ja, und habe es wieder so ein bisschen in Angriff genommen, bis eben dann aber ein halbes Jahr später, das mit GC passiert ist und mir plötzlich Uni-Hockey wieder ganz genommen worden ist.
Geht dir das Uni-Hockey wieder gegeben, aber auch durch eine Phase vom Schmerz durchgeführt? Ich würde es noch wundern, ich finde, du redest jetzt nicht so negativ über GC und über diese Leute. Wie ist das gekommen, dass du dort eine Vergebung aussprechen konntest? Vielleicht willst du das noch mit dem Uni-Hockey-Magazin erzählen, das angerufen hat.
Ja, also es ist wirklich für alle so ein, krasser, überraschender und auch negativer Moment gewesen, also jetzt gerade für uns als Familie. Ich habe wie von Anfang an gemerkt, oder wir als Familie auch, der Frust ist jetzt so gross, wenn wir dem Raum geben, wird es extrem giftig. Und wir haben von Anfang an, das ist am einen mehr, am anderen ein bisschen weniger gelungen, mir zum Glück mega gut, ich habe mir mega probiert zu sagen, ich will dem Sportchef vergeben. Vor allem auch also ganz fest wegen meinem Herz, weil ich merke, sonst würde es brutal giftig werden. Und ich habe immer das Ziel gehabt, wenn ich dem das nächste Mal begegne, soll er ein schlechtes Gewissen haben und ich ganz normal mit ihm reden können. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist mehr um meine Herzenshaltung.
Biblisch, wie man sagen, feurige Kohle auf dem Haufen vom anderen sammeln, oder? Dass er wie, ja?
Ja,
merkt,
ja.
Wie gut, dass du es eigentlich meinst.
Ja, genau, ja. Schon so. Also, dass er gerade in dem Sinn vielleicht das grösste Zeugnis sehen von, dass ich es ihm nicht nachtrage, dass ich nicht bitter werde, sondern die Freude von Jesus wirklich real ist in meinem Herz und er das sehen darf. Und es ist eben, aber gerade zwei Wochen später hat das grösste Uni-OK-Magazin mir geschrieben und gesagt, sie hätten da Gerüchte gehört und was da bei GC genau laufe, ob ich möchte, sie würden sonst einen Beitrag machen, ob ich möchte erzählen, was läuft und passiert ist. Und mein Instinkt wäre natürlich gewesen, das wäre der perfekte Steilpass für all die komplett in... ja, einfach voll in den Schlamm zu ziehen. Ich hätte der ganzen Uni in Schweiz können sagen, was die gemacht haben. Und habe aber wieso gemerkt, das ist jetzt genau so ein Moment, wo du entweder ein Botschafter von Jesus kannst sein oder einfach ein Uni-OK-Typ. Und ich habe dann ihnen nicht erzählt, was es war, sondern einfach, dass es gerade schwierig ist und ein bisschen, also, aus Summe geredet. Und sogar das hat am Schluss irgendwie in einem Artikel resultiert, was darüber geschrieben haben, irgendwie der edle Ritter, also der edle Witwer, irgendwie so haben sie es gemacht. Und mich eigentlich, ohne sich zu wählen, voll haben angefangen zu loben für meine Werte. Und gleichzeitig immer so ein bisschen, sie haben gewusst, dass ich mit Jesus unterwegs bin, haben den Glauben auch immer drin genommen. Und ich habe gemerkt, hey, wow, krass, wenn ich dort anfange treu zu sein, dann braucht Gott die Geschichte. Und immer dort, was am schwierigsten geworden ist, hat dann Gott eigentlich die grösste Fläche zum Wirken bekommen.
Ja, Gott hat sich als treu gezeigt. Jonas, Top 2 von der Schweiz, auch einer der besten Goalies, sogar weltweit, auch weil Luno Kenny nicht so weltweit bekannt ist. aber plötzlich bist du auch in den Club da und eigentlich so im Highlight von deiner Karriere. Wie hat sich Gott als treu gezeigt?
Hey, ich habe mega die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott mein Leben herlege, er kennt meine Wünsche und Träume, ob sie jetzt seine sind oder nicht, aber er kennt die und er meint es gut. Und durch die Situation, weil ich in der Schweiz keinen Job gefunden habe, habe ich so gedacht, gut, ich könnte ja mal in Schweden irgendeiner Spieleragentur schreiben. Und bin dann 4 Wochen später auf Schweden gezügelt. Und das war seit 4-5 Jahren vorher mein grosser Traum gewesen, die weltbeste Liga in Schweden, Uni-Hockey zu spielen. Und aus dem Moment von brutale Frustration, Überforderung und Hoffnungslosigkeit hat Gott wie das genommen, mich auf Schweden genommen und gesagt, jetzt darfst du deinen Traum leben. Es ist dann sogar noch besser rausgekommen, weil ich bin dann 4 Wochen in Schweden gewesen, habe von Anfang an dem schwedischen Club gesagt, ich habe einfach ein Camp, wo ich mich angemeldet habe. Wenn ich schon keinen Club habe, habe ich gesagt, ich gehe jetzt endlich mal in das Kirchencamp von unseren Jugendlichen.
Ja, da noch ein Bild von Schweden.
Genau, schwedische Frisur, schwierig. genau, ja, und habe mich Anfang September angemeldet für das Kirchencamp und dem schwedischen Club gesagt, ich komme zu euch, aber ihr müsst mich kurz vor der Saison in das Camp lassen, auf Kroatien, sonst komme ich nicht auf Schweden. Und die haben dann zum Glück zugesagt und dort hat dann Gott schon wieder mega krass eingegriffen, weil ich hatte wie 4-5 Wochen können meinen Traum leben in Schweden, Profisportler sein, jeden Tag 1-2 Training haben, nichts anderes, sonst noch ein bisschen Schwedisch lernen und gemerkt, es ist so oberflächlich, es ist so nicht, es ist irgendwie voll der Traum sportlich, aber es reicht wie nicht, wenn man hat Familie und Freunde gefällt, der Ausgleich mit Studium oder Arbeiten, man hat Kirche mega gefällt und irgendwie haben sie müssen sagen, okay, easy. Und dann bin ich in das Camp gegangen, auf Kroatien. Habe nach 2 Tagen meine heutige Frau kennengelernt. habe gewusst, hey, nein, der krasse Kontrast, plötzlich so intensives Camp, halt, wo Gott mega darfst erleben, so erfüllt kannst du sein, die Familie war da, meine Freunde waren da und irgendwie hast du mir gesagt, es ist so oberflächlich. Also nein, also Uni-Hockey ist so oberflächlich, das ist das echte Leben, ich will mehr von dem. Und es hat irgendwie gegipfelt, so Mitte Camp am Mittwochabend, dass während einem Gottesdienst ich komplett emotional geworden bin. Ich habe nicht gewusst, was läuft. Ich habe nur gemerkt, irgendetwas Grosses ist am Gehen. Und Gott hat dann ganz klar zu mir gesagt, Jonas, geh ans Meer runter. bin dann ans Meer runtergegangen und habe mit ihm gebetet und Musik gehört und habe wie gemerkt, Gott fragt mich gerade extrem intensiv, jetzt hast du deinen Traum dürfen leben. Jetzt hast du gesehen, wie es ist, was du gemeint hast, was du willst, ist okay, wenn ich übernehme. Ist okay, wenn ich jetzt dein Leben so leite, wie du es wirklich brauchst und was du eigentlich wirklich wünschst. Und dann hat Gott dort nochmal mega klar gesagt, ja, bitte übernimm. Und einen Tag später im Camp ein bisschen Basketball gespielt, habe ich mir das Kreuzband gerissen und bin am Boden gelegen und habe nur zwei Gedanken gehabt. Der erste war, wie sage ich das jetzt meinem schwedischen Verein? Und das zweite war, mega geil, Gott hat eingegriffen, weil jetzt kann er übernehmen. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn ich sage, ich bin 100% überzeugt, Gott hat mir eine Kreuzbandverletzung geschenkt. Aber ich habe dann wegen dem dürfen zurück in die Schweiz gehen, habe 9 Monate Aufbau gehabt, keine Uni-Okay können machen und ein Geschenk bekommen von, wir haben Zeit gehabt, ich und meine Frau, wir sind dann zusammengekommen, um eine gesunde Beziehung zu bauen, die sonst nie möglich wäre gewesen. Und ich habe mega stark merken in dieser Phase, Gott hat mir das Uni-Okay in dem Moment weggenommen und sogar den Traum mit Schweden, weil er gewusst hat, dein eigentlicher Traum im Leben ist es, irgendwann eine gesunde Ehe oder Vater zu sein. Und wenn das dein Traum ist, übernehme ich jetzt und tue das gesund anfangen aufbauen. Und das war unglaublich krass gewesen, gerade in dieser Phase, auch dort. Das war mega herausfordernd gewesen und auch Angst vor der Operation. Wirst du je wieder Uni-Okay spielen können? Ganz viele schwierige Momente auch, aber ich habe so krass in Frieden gespürt und gemerkt, es ist gut, Gott hat übernommen, dann wird er es gut machen.
Das ist so Phase 2 von deiner Karriere, die nachher sehr abrupt geendet hat. Du bist nachher ein bisschen abgetaucht in die unteren Ligen, dort wo ich eher gespielt habe. und dann plötzlich aber wieder zurückkommen und ich glaube, das ist dann so der dritte Teil von deiner Karriere, wo man dich vor allem auch gesehen und kennt hat, wo du auch angefangen hast, deinen Glauben zu bekennen. Und ja, gehen wir doch in diesen Teil rein, der veränderte Jonas, wieder eine Karriere, die er geschenkt bekommt, erzähl, wie es gestartet hat und dann wollen wir einfach noch so 2-3 Momente anschauen.
Also ich habe dann nach dem Kreuzband noch 1-2 Jahre so ein bisschen Erstliga gespielt. Zum Spass, aber du weißt, wie ich meine.
Also ich habe auf der ersten Liga nur gebänkelt von dem.
und nach diesen 2 Jahren, mein Bruder und ich, wir haben dann noch ein bisschen zusammengespielt und gesagt, jetzt hören wir auf. Ich habe ein halbes Jahr bevor dem eigentlichen geplanten Rücktritt geheiratet und durch das auch dort wieder ein halbes Jahr Zeit gehabt, für wirklich Ehe anfangen zu bauen mit meiner Frau. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist alles gut, ich habe den Frieden, läutet mir ein Sportchef aus Malansa und sagt, hättest du nicht wieder Lust zum National spielen? Und in meinem Kopf war klar, eigentlich ist das voll dumm, weil ich wohne in Baden und Malansa ist nicht gerade so lang geworden, so, oder nicht gerade nebendran. Und habe dann aber auch irgendwie gemerkt, es fängt mich mega an zu begeistern und habe dort auch wieder den Entscheid völlig gut hergeleitet und gesagt, ey, wenn du willst, dass ich nochmal gehe, dann wirst du es irgendwie möglich machen. Es sind dann genau, jede Trainingszeit hat genau so müssen sein und ist rausgekommen, wie es mit meinem Arbeiten vereinbaren ist. Es ist wirklich alles perfekt aufgeleistet worden, dass ich genau gemerkt habe, Gott will mich so fest dort haben, ich lasse mich einfach ziehen. Und habe dann wirklich so noch einmal ab 2018 dürfen auf dem höchsten Level auch wieder in einem so Top-4-Team, wo immer auch ein bisschen das Lieblingsteam war von mir, nochmal dürfen anfangen Uni-Okay spielen und habe gemerkt, gerade, es war so ein Geschenk gewesen, weil es eben für mich eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel war, dass ich wie von Anfang an gewusst habe, erstens, ich mache es völlig für Gott, ich will ihm alle Ehre geben, weil es ist eh nicht zu erklären, dass ich das nochmal darf oder kann machen, auch mit dem Knie und so weiter. Das habe ich auch nicht gewusst, ob es verhebt auf diesem Level. Und bin so wirklich in eine Phase von 4 Saisons reingegangen, wo ich unglaublich viel Freude haben durfte. Vielleicht auch durch die gesunde Haltung der Erfolg nochmal grösser geworden ist, wieder in die Nationalmannschaft können, gerade nach nicht mal einem Jahr, was eigentlich auch nicht zu erklären ist. Wenn du 3 Jahre mal weg bist von diesem Sport. Und das war so die goldige Phase des Uni-Okay.
So, ich gebe Gott alle Ehre, klingt ja mega schön. Aber ich glaube, im Moment ist es mega, mega herausfordernd und kann frustrierend sein. Wir wollen glaube, einen Moment zusammen anschauen. Ich glaube, Final 2020. Nimm uns ein bisschen in diese Geschichte hinein. Wie bist du heute herausgefordert, um zu sagen, hey, es ist wirklich die Ehre von Gott und nicht mein Spiel, oder mein Spiel, aber auch die Ehre von Gott?
Ja, es ist für mich wirklich so die Geschichte, wo ich rückblickend dann merke, hey, Gott hat so viel gemacht in meinem Leben, gerade also in meinem Herz auch. Weil eben, als ich so bei Malanz wieder angefangen habe, hatte ich einfach einen Traum gehabt, das eine grosse Spiel. Oder? Ich habe es vorher schon zwei, drei Mal gesagt, weil ich ja vorher gebänkelt habe. Und dann ist in der zweiten Saison eben der Penalty und die Geschichte gekommen. Wir durften auf Bern gehen, das Cup-Final. Und ich habe aber wie gewusst, ich habe so einen Rucksack genommen von dieser negativen Erfahrung mit GC, die ich nicht spielen durfte. Jetzt bist du wieder Nazi-Goli, der Final kommt wieder, die ganze Schweiz schaut wieder, Uni OK ist noch mal viel grösser geworden in der Zwischenzeit. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz, ich habe mega viele Angriffe erlebt, wie ich nur noch Druck gespürt habe, keine Freude mehr auf das Final. Und habe dann auch im Vorfeld, dort kommt jetzt Kille wieder drin, hat mich Kille mega supportet, es hat mega viele Leute für mich gebetet. Und dann ist das Final gekommen und ich hatte einfach ein Ziel gehabt. Ich wollte alles können geben und ich will Gott gross machen mit dem Spiel. Wenn es einen Titel gibt, mega geil. Aber wenn ich diese zwei Sachen schaffe, ist es für mich ein riesiger Erfolg, gerade mit dieser Vorgeschichte. Und so ist es dann rausgekommen. Wir haben genau in der Verlängerung verloren, eine Silbermedaille gewonnen. Und habe aber nicht das beste Spiel von meinem Leben gemacht, aber ich konnte das Maximum rausholen. Und habe wirklich ganz authentisch, noch bevor die Silbermedaille kam, können auf die Knie gehen und einfach Gott dürfen danken sagen, dass ich die Erfahrung, dass ich das Spiel wirklich auch geniessen konnte und es nicht wieder Frust war, sondern ich wirklich auch Freude haben durfte, wo für mich wirklich eben die göttliche Freude ist, die in meinem Leben drin ist, die nicht die Umstände bestimmt, sondern wirklich einfach Jesus, der in mir lebt. Und das ist auch mega schön, was es ausgelöst hat. Ich habe das auch dann eben so in einem Post verarbeitet, weil ich mir auch wollte sagen, ey, die meisten Sportler zeigen nur die Pokalbilder und reden sonst nie darüber. Also möchte ich die andere Geschichte auch erzählen, dass es sich zwar scheiße anfühlt, mit der Silbermedaille heimzugehen, aber ich gleichzeitig weiss, ey, der Friede von Gott ist so tief, dass ich trotzdem ein verlorenes Finale als Freude und eigentlich für mich in meiner persönlichen Geschichte als grösster Erfolg von meiner Karriere kann anschauen kann, war für mich ein mega Wunder gewesen.
Mega stark finde ich, wenn man nicht nur die Erfolge zeigt, sondern auch die Schattenseite. Ich glaube, etwas, wo jeder von uns auch kann tun kann, wenn wir öffentlich, persönlich irgendwie auftreten, um zu sagen, hey, Gott ist auch gerade im Dreck hin, mega präsent. Du hast nachher Botschafter auch werden für Love Your Neighbor, etwas, was für dich mega wichtig war. Ich glaube, wir haben hier noch das Bild, wie du damals auftreten bist, das Trikot, das davor hängt. Der verändert Jonas, der wirklich auch raustritt und Gott bekennt. Nimm uns noch ganz kurz in das rein.
Ja, zum Schluss, eben, es ist die 4 Jahre, ich habe es vorher als goldene Phase vom Uni-OK bezeichnet. Das war nicht mal nur als so gemein, mega viel Erfolg im Uni-OK, sondern für mich war es das Schönste, in dieser Phase zu merken, ich weiss, wo ich meine Identität festmache. Ich darf in meiner Leidenschaft tätig sein und darf diese Leidenschaft voll für Gott brauchen. Und das Gefühl, von die Berufung von Gott in dem Moment voll anzunehmen, das war so befriedigend gewesen. Also sei es jetzt weltlich oder geistlich, auf beide Arten, wo unglaublich schön war. Und eben so sind dann einerseits der Erfolg im Uni-OK, aber auch es war mega schön zu sehen, was Gott durch mich hat angefangen zu bewirken. Und das meine ich überhaupt nicht so, ich bin geil, was ich gemacht habe, sondern wirklich, es war einfach schön, das zuzuschauen und mich brauchen zu lassen. Sei das Gespräch mit Teamkollegen im GAR, wo aufs Mal alle so am Zuhören sind und merkst, konkret, ich erzähle es, dein Lächeln gegen mich, wir haben im Vorfeld darüber geredet, hat mich mal gefragt, was spezielle Beispiele sind, oder, mit Teamkollegen. In der Garderobe, so war es. Ich habe gesagt, Garderobe vielleicht weniger, aber als Christ ist immer die erste direkte Frage, ja, und wie gehst du jetzt mit Sexualität um? Oder? Von Kollegen. Und dann ist das ist immer so ein bisschen die Blackbox, die die Leute ja wissen und doch nie getraut fragen. Und ich habe immer gesagt, frage mich, ich rede schon drüber, ist kein Problem. Und dann sind wir wirklich an ein Spiel gefahren, im Gar, das ganze Team drin, und aufs Mal stellt einer so die Frage. Und ich habe gemerkt, plötzlich ist es mega ruhig geworden im Gar und alle haben Kopfhörer abgenommen und hören mit. Und das ist einfach das, was ich meine, so das Einflussgebiet, von einfach wirklich für Leute da zu sein, sie zu lieben, darum eben auch das Statement, dass ich sage, mein Name soll kleiner gedruckt sein als Love Your Neighbor, weil egal, ob jetzt mir eben ein Schiri schräg reinkommt oder ein Spieler mich beschimpft oder ich will die Leute lieben in dieser Rolle und dann ein guter Uni-Okay-Goalie sein. Und das ist, hat mega viel ja, bewirkt. Ich durfte in Gottesdienst eingeladen werden, in einem Buch porträtiert werden, wo es wirklich in dem Sinne dann nie mehr um mich gegangen ist, sondern wirklich nur um die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat. Und das war mega, mega schön, das durfte, ja, zu erfahren.
Wir gehen in den Abschluss von der Geschichte rein und schauen so ein bisschen ins schmerzhafte Karriereende auch rein. Zuerst aber nochmal der Traum. Jonas spielt gut, gute Saisons. Logisch, das WM-Aufgebot kommt. Ja, nehmen wir ein bisschen mit rein in die Geschichte vom Abschluss. Oder ich habe, glaube ich, noch ein Bild rausgesucht. Genau, der Vorbereitung WM 2021. Du bist gerade Papi geworden.
Also, da müsst ihr euch eigentlich jetzt noch mal vorstellen, der 14-jährige Jonas, der sich sagt, ich will Weltmeister werden. Der damalige U19-Trainer hat uns in jedem Zusammenzug, also alle eineinhalb Monate, gefragt, was ist dein kurz-, mittel- und langfristige Ziel? Das haben wir schriftlich festhalten und ihm abgeben. So eine Leistungskultur, oder? Und ich habe für mich immer gesagt, ich werde mit der Schweizer Nationalmannschaft Weltmeister und ich gehe auch nach Olympia, also an die Olympischen Spiele. Und darum so die WM dürfen dabei sein, der Stolz auch, die Schweiz können zu vertreten, das war immer mein grosses Ziel. Und dann habe ich es eigentlich wie geschafft. Also ich bin auf dem Weg dazu gewesen, bin drei Jahre wieder in der Nationalmannschaft gewesen und dann im Dezember 2021 wäre die WM in Helsinki gewesen. Und ich bin dann im Oktober, zwei Monate vorher, das erste Mal Vater geworden, eben mit der Lucy. Wir haben in diesem Vaterschaftsurlaub bin ich mal biken und habe dann so ein, das Weltmeister-Trikot, also ist so ein Velo, das kennen vielleicht die einen oder anderen, das Regenbogenmuster ist das Weltmeisterzeichen im Radsport. Habe ich das angelegt und habe so einen Post gemacht, wo ich eben so ein darüber geschrieben habe, sehr, sagen wir, eine mutige Aussage getroffen und gesagt, ich will Weltmeister werden in zwei Monaten, egal wie, das ist mein grosses Ziel, für das bin ich heute biken, ich will dranbleiben. Und als ich heimkomme und das postet, da fragt mich meine Frau, Jonas, ist es nicht ein bisschen, es wirkt doch irgendwie so ein bisschen arrogant, oder? Also weißt, ist es nicht so ein bisschen mutig, du weißt ja noch nicht mal, ob du aufgeboten bist für die WM und jetzt schreibst du so etwas und dann habe ich ihr wirklich in einer Klarheit und wirklich aus der Tiefe von meinem Herz können sagen, Selina, egal ob ich aufgeboten bin oder nicht, Gott kann die Geschichte brauchen und ich will mich brauchen lassen. Eine Woche später habe ich den Meniskus kaputt gemacht. Das ist wieder etwas im Knie. Nochmal mühsamer für einen Uni-Hockey-Goalie wie das Kreuzband. Zwei Wochen später war ich für die WM aufgeboten. Weil wir dann noch in der medizinischen Abklärung waren, habe ich immer noch gehofft, dass es vielleicht geht, aber innerlich genau gewusst, das wird garantiert nichts. Und habe aber in dem, also wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt während etwa 16 Jahren mein ein grosses Ziel gewesen. Und am Schluss zwei Wochen vor der WM müssen am Coach anrufen und sagen, es wird nichts, ich bin zu schwer verletzt, ich muss jetzt 3-4 Monate Pause machen.
Das ist auch verarbeitet in einem Post, hast du wirklich der unmaskierte Witwer gezeigt. Ein Spiel mit deiner Tochter, und vielleicht magst du es einfach die Sätze, die gelb markiert sind, vorlesen und ja, dass du das nochmal so in die Geschichte hineinnimmst.
Ja, ich habe da geschrieben, also zuerst eben, ich habe das Knie kaputt und dann habe ich geschrieben, in meiner Karriere habe ich eines am meisten gelernt, immer dann, wenn ich meine Pläne verworfen und auf Gottes Plan für mein Leben vertraut habe, sind die besten Dinge passiert, nicht die größten Uni-Okay-Erfolge oder die Fame-Momente, aber die wichtigsten Dinge. Im Kleinen durfte ich lernen, Freude an diesem Sport zu haben, statt am Ehrgeiz kaputt zu gehen. Menschen zu lieben, statt sie nur als Konkurrenten zu sehen und vor allem, dass ich in Erfolg und Niederlage immer getragen war von Gottes Frieden in mir. Ja, und das ist, ich hatte das von Anfang an, also das Kreuzband war lustiger gewesen, weil ich dann meine Frau kennengelernt habe. Aber da ist wirklich, das ist brutal schwierig gewesen, weil es ist für mich immer klar gewesen, ich möchte WM spielen und dann kann ich meine Karriere beenden. Dann schaffst du es, wirst aufgeboten, hast nochmal so viel Zeit investiert und dann wieder müssen sie akzeptieren, dass jetzt nicht so der gute Schluss, das Märchen kannst du fertig schreiben, dass es wieder nicht kommt. Das war mega, mega schwer gewesen und gleichzeitig habe ich aber in dem Ganzen mega stark immer gewusst, gerade weil ich gewusst habe, egal wie es rauskommt, ich will es für Gott machen, bin ich mega, mega dreht gewesen. Also, obwohl die Trauer und der Frust auch da war, ist der Friede und die Liebe von Gott umso grösser, gerade in dieser Phase, spürbar gewesen für mich. Ja, ist aber trotzdem natürlich nicht einfach gewesen, zusätzlich mit dem Wissen, bist du gerade Vater geworden. Und es hat sogar dann so dazu geführt, dass ich mir wie so ein bisschen anfangen, auch Vorwürfe zu machen irgendwann. Weil das innerhalb von einer Woche passiert ist, Lucy ist gekommen und meine Karriere gegangen, habe ich wie gefühlt ihr manchmal wie anfangen, die Schuld zu geben. Weil ich habe vorher jeden Abend irgendwo her können, ich bin am Wochenende weg und plötzlich bist du nur noch daheim und hast ein schreiendes Kind im Arm, eine ganz kleine Bühne, niemand, der dir Danke sagt. Danke an jeder Mutter an dieser Stelle. Und Väter, aber es war ein sehr, in dem Sinne, undankbarer Job im Vergleich und ein unglaublich krasser Kulturwandel gewesen, wo ich mega nicht gut damit umgehen konnte. Und auch dort irgendwie, wie, obwohl es mein Lebenstraum war, Papi zu sein, konnte ich keine Freude haben. Und das war wie noch gerade parallel gewesen, was in dieser Phase mega viel war, zum Verarbeiten.
Und ein Vers, den du unten platziert hast, möchte ich was mit reingeben. Ich glaube, es ist prägend auch in dem Moment, der Friede von Gott, der reingekommen ist, wo Jesus sagt, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb sei nicht bestürzend, habt keine Angst. Also Gott oder vieles, oder es ist dir vieles genommen worden, aber du hast am Schluss das bekommen, was du eigentlich hast wollen und dir gewünscht hast. Und
mega fest. Und ich glaube, dass ich das da in dem Moment, in dieser für mich wirklich Krise, habe können sagen, ist auch das Resultat von ganz vielen einzelnen Momenten gewesen, wo Gott schon gewirkt hat in meinem Leben, ganz fest im Sport. Also durch das, dass ich vielleicht das in einem ganz kleinen Moment mal angefangen habe und die Momente immer grösser geworden sind. Und dann ist irgendwann das mit dem Kreuzband und mit Schweden gekommen. Ich durfte lernen, in kleinen Gott vertrauen, sodass die Art und Weise, wie er mein Leben anfangen lenkt oder wie er eingreift, irgendwann wie auch grösser geworden ist. Vielleicht weil auch ja klar ist, es wird irgendwie gehen oder ich kann es handeln. Und das war mega schön gewesen, zu merken, wenn man Gott vertraut, wie das Gottvertrauen eben auch wächst und die Liebe und der Friede immer darf da sein, dass es eben dann in so einer Situation auch lenkt, ist die Folge eigentlich von einer Karriere, wo Gott mit mir schon im Sport gegangen ist.
Wir schauen ins ganze Ende rein, jetzt, was wirklich, wo du gemerkt hast, mein Diskurs ist gerissen. Wenn hast du gewusst, jetzt ist es vorbei?
Also eigentlich im Kopf von Anfang an, aber du willst es nicht wahrhaben. Ich habe dann Physio gemacht, eben dann die WM abgesagt, dann weiter Physio gemacht und schon so denke ich, oh, in 11 Monaten ist die Heim-WM in der Schweiz, 15'000 Zuschauer in der neuen Swiss Life Arena, das wäre doch ein guter Schlusspunkt. Der Arzt hat mir gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mega realistisch, ich wollte es nicht wahrhaben und dann 3 Monate später ist aus einem Rissel im Meniskus ein kompletter Riss im Meniskus geworden, der sich ins Gelenk hineingeklappt hat und überhaupt so. Und dann war wie eigentlich klar gewesen, jetzt könntest du zwar schon noch mal sagen, du gehst spielen, also, aber dann riskierst du fix Gesundheit für die Zukunft und gewinnen tust du eigentlich vielleicht auch nicht mehr viel. Und ich muss aber auch dort wieder sagen, Gott kennt mich ja. Und er hat genau gewusst, meine Leidenschaft für den Sport, der ist so unglaublich gross. Ich glaube, ich hatte nie den Moment gehabt, wo ich im Frieden hätte können sagen, jetzt ist es gut, jetzt habe ich genug erlebt, jetzt will ich nicht mehr spielen. Das wäre garantiert nie gekommen. Und darum musste ich auch dort irgendwann sagen, ich musste dann operieren, wieder 6-9 Monate Aufbau machen. Zu merken, Gott hat mir auch dort eigentlich das Karriereende geschenkt, das auf dem Papier absolut blöd ist. Aber das Einzige, was für mich passt, weil ich wie gemerkt habe, so kannst du nicht mehr Unihockey spielen, du darfst nicht mehr Unihockey spielen. Also wieso, er hat zugeschlossen und den Schlüssel weggeworfen, weil er gewusst hat, ich würde sonst irgendwie probieren, das mir wieder möglich zu machen. Und das ist auch wieder so, einfach für mich ein Akt von Liebe von ihm gewesen, zu merken, ja, nimm es weg. Und gleichzeitig ist mein Knie heute gut genug, für dass es mich nicht behindert im Alltag. Also, dass er mich dann auch wieder durchgetragen hat durch die schwierige Phase.
Mega schön. Wir haben noch einen weiteren Post oder den Schlusspost eigentlich von deiner Karriere, das links ist, das du auf Instagram veröffentlicht hast. Und das rechts ist das, wo das grösste Unihockey-Magazin der Schweiz als Fazit über deine Karriere gezogen hat. Sag kurz noch etwas zu diesen Bildern und was dich auch im Rückblick besonders bewegt oder was schön ist, wo man gesagt hat, das bleibt über Jonas Witt und seiner Karriere.
Das bewegt mich bis heute alles. Als ich gestern den Post wieder gelesen habe, habe ich wieder brüllt auf dem Sofa. es ist nach wie vor für mich eben Sport so eine Leidenschaft und es ist so eine coole Zeit gewesen, wo ich einerseits mega dankbar bin und gleichzeitig immer noch manchmal traurig, dass es nicht mehr da ist. Aber für mich das Schönste war eigentlich das Uni-OK-Magazin, wo ich das gepostet habe. Das ist ja wie immer, dann tritt irgendeiner zurück und dann schreibt es, was er alles gemacht hat und wo die Stationen er durchlaufen ist. Und die haben jetzt garantiert nichts mit dem Glauben am Hut, aber die haben irgendwann als letzten Satz eben geschrieben, dass der Satz auf der rechten Seite, der Torhüter war neben dem Spielfeld sehr engagiert und bezog sich in seinen Statements immer wieder auf die eigene starke, ausgeprägte Gläubigkeit. Sie schreiben jetzt da nicht genau, was das heisst, aber dass ich... Es hat mich so berührt und ich konnte Gott durch das so Danke sagen, dass der letzte Satz, wo sozusagen die Szene je über mich sagt, eigentlich ist, der Typ hat Gott gross gemacht. Und das hat mich zu einem gewissen Grad stolz gemacht, oder stolz ist das falsche Wort, einfach dankbar, dass ich weiss, die Karriere hat Gott etwas dient. Und das hat es auch einfacher gemacht, es dann loszulassen.
Was bleibt so im Rückblick auf die Karriere, jetzt auch das Leben, wo weitergeht? Was ist das, was dich immer noch am meisten bewegt?
Also, gestern hatte ich wieder so einen Gedanken gehabt, wo ich mir sage, was ich im Uni-OK gelernt habe, ist, wenn Gott dich an einem Ort haben will und du dich brauchen lässt, egal was die Umstände sind, egal wie schwierig oder David-Goliath-Verhältnisse, keine Ahnung was, Gott wird es möglich machen. Und dass genau dort, wo wir uns als Menschen anfangen, diese Situation wirklich annehmen und sagen, hey, ja, das stimmt, meine Identität liegt auf Jesus, er liebt mich und will mich irgendwo brauchen, er hat mir Talent geschenkt, jeder von uns auf eine eigene Art. Und wenn wir die anfangen zu brauchen, für ihn, im Kleinsten treu sein, was das an schönen, an schönen Momenten, oder also in meinem Fall auch negative Momente, aber das Schöne in dem Ganzen, zu wirken, zu sehen von Gott, das bewegt mich noch heute, oder wo ich merke, ich habe durch das mega viel lernen, auch jetzt beruflich zum Beispiel, oder für die Beziehung mit der Selina, also eben, was es für ein Segen ist für unsere Ehe. Selina, meine Frau, sorry. also es sind wie ganz viele Früchte, wo ich heute immer noch profitieren darf als Ex-Sportler, aber nach wie vor halt mit Jesus unterwegs.
Dir ist in der Vorbereitung noch ein Statement auch begegnet, das dich, glaube ich, immer wieder geprägt hat. Und ich finde das sehr treffend, auch um unser Gespräch abschließen. Vielleicht möchtest du uns das noch lesen und kurz die Geschichte hinter dem.
Genau, also. Jetzt sieht man, wer geübt ist auf der Bühne und wer nicht. ein Statement, das ich jetzt vielleicht schon ein bisschen so zusammengefasst habe. Ich habe für mich irgendwann, das ist eigentlich aus einem Sportfilm, wie gesagt, ich liebe alles, was Sport zu tun hat, du kennst ihn auch, der heisst Coach Carter, wo es so einen emotionalen Moment gibt, der eine oder andere lacht, ihr kennt es, und da gibt es im Deutschen ein Zitat, ich lese das vor, das ist ein bisschen länger, wir müssen also dranbleiben, aber das umfasst irgendwie genauso meine Haltung oder auch meinen Wunsch manchmal für andere, den ich einfach gerne weitergeben würde, und das heisst so: Unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist es, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nichts, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es uns gleich zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Und ich habe das, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Zusammenfassung von dem linken Teil, mehr will ich es gestern nochmal gelesen haben. Für mich ist es meine Geschichte, das Schönste, ich habe Gott kennenlernen, die Identität voll in ihm finden, dass er mich liebt, wer ich bin. Und aber auch zu wissen, als Sohn von Gott haben wir, oder als Tochter von Gott haben wir eine Autorität und wir haben einen Auftrag und durch das auch eine Stärke. Jeder mit seinem Talent in seinem Einflussgebiet. Und das ist etwas, was mich mega geprägt hat, zu sagen, hey, ja, ich will den Raum einnehmen, ich will selbstbewusst sein, im Wissen, dass Gott mich stark macht und Gott dienen, Grosses erreichen und ihm alle Ehre geben, in dem Sinne, weil er alles für mich geopfert hat.
Danke vielmals, hast du dich gross gemacht, um den, der noch grösser ist, gross zu machen. Ja, danke für das Gespräch, für deine Offenheit. Sagen für Gott, wo Kraft gibt, wo Identität gibt, egal wo das wir stecken, ob in einem Finalspiel, ob im Finale von einem Projekt, wo wir neue Kraft brauchen, oder auch im ganz Alltäglichen. Ich möchte uns die Verse aus Matthäus 5, 14 bis 16 zusprechen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch nicht eine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Hause Licht gibt. Genauso soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und so eine Gnade von Jesus Christus und Liebe von Gott und Gemeinschaft in diesem Heiligen Geist mit euch allen sein. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.